Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir haben hier gleich für Sie ein Gespräch mit Dacia Maraini, mit einer der wichtigsten Schriftstellerinnen in Italien. Dacia Maraini, die hat fast 80 Jahre gewartet, bis sie ein Buch veröffentlicht hat über das, was sie als Kind erleben musste. Sie wurde als 7-Jährige in einem Lager im faschistischen Japan eingesperrt, mit ihrer ganzen Familie unter entsetzlichen Bedingungen. Ich habe mit Dacia Maraini geredet über ihr Buch und auch darüber, wie wichtig Poesie sein kann in solchen Situationen der Gefangenschaft.
Io credo nella forza della poesia, nella forza proprio che dà coraggio e senso della vita.
Ich glaube an die Kraft der Poesie, an die Macht der Poesie, die einem Mut gibt, die dem Leben Sinn geben kann. Ich habe kürzlich gelesen von einem französischen kommunistischen Zeitzeugen, der selber in einem Nazi-Lager war. Er hat erzählt, dass die Gefangenen sich dort im KZ in den Toilettenräumen trafen, um sich dann gegenseitig erinnerte Gedichte zu erzählen von Mallarmé oder Baudelaire. Und er hat dann später gesagt, ohne die Poesie hätte ich das Lager wohl nicht überlebt.
Momenti di poesia, io credo che non avrei resistito in quel campo.
Die italienische Schriftstellerin Dacia Maraini, das Gespräch mit ihr über ihre Zeit in einem japanischen Konzentrationslager, das hören Sie gleich hier im Deutschlandfunk Kultur. Die italienische Schriftstellerin Dacia Maraini, die wird oft genannt als die italienische Kandidatin für den Literaturnobelpreis. Dacia Maraini, die hat viele Romane und Erzählungen veröffentlicht, aber erst vor 2 Jahren hat sie in Italien ein Buch herausgebracht über ihre Lagerhaft in Japan. Sie hat in den 1940er Jahren als Kind in Japan gelebt und sie wurde dort als feindliche Ausländerin mit ihrer Familie unter entsetzlichen Bedingungen in einem Lager gefangen gehalten. Dacia Maraini, die schreibt gleich am Anfang ihres Buches, dass ihre Mutter und ihr Vater und auch ihre Schwester Toni, dass die auch schon über Japan und das Lager dort geschrieben hätten. Deshalb wollte ich von ihr erst einmal wissen, was wollten Sie denn anderes über die Zeit im Lager schreiben, anderes als ihre Mutter, ihr Vater, ihre Schwester?
Io questo libro l'ho cominciato tanti anni fa.
Ich habe tatsächlich vor vielen Jahren schon angefangen, dieses Buch zu schreiben, habe aber immer wieder aufgehört, weil es war, als ob man eine Wunde öffnet, die kaum verheilt war. Ich habe es wirklich nie geschafft, diesen Versuch zu beenden und zu Ende durchzuführen. Aber in den letzten 2 Jahren habe ich gespürt, dass ich es einfach tun muss. Ich habe so eine Art Alarm gespürt, so eine Art Kriegswarnung, diese Atmosphäre, die so bellizistisch ist, so kriegerisch momentan. Da habe ich gedacht, ich muss es jetzt einfach beenden, da es eine wichtige Zeugenschaft ist eines Mädchens, das im Krieg gelebt hat. Und deswegen habe ich mich selbst gezwungen, dieses Buch zu Ende zu schreiben. Und als ich es dann gemacht habe, habe ich gemerkt, dass es mir tatsächlich gut getan hat. Es hat einerseits eine gewisse Distanz geschaffen zu den Ereignissen, andererseits hat es aber auch Erinnerungen zurückgebracht, die ich vielleicht verdrängt hatte.
Und Sie schreiben gleich im ersten Satz Ihres Buches, dass Ihre Mutter und Ihr Vater und auch Ihre Schwester Toni ja auch über die Zeit im Lager und in Japan geschrieben hätten und dass Sie besser darüber geschrieben hätten, sagen Sie. Was wollten Sie denn jetzt anderes über die Zeit im Lager schreiben? Also anderes als Ihre Mutter, Ihr Vater, Ihre Schwester?
No, dunque, mio padre e mia madre hanno un po' scritto, ma non molto. Però il loro era uno sguardo da adulti.
Mein Vater und meine Mutter haben ein wenig darüber geschrieben, aber ihr Blick war ja immer der Erwachsenen. Und meine Schwester Toni war 2 Jahre alt in dieser Zeit, also sie hat kaum eigene Erinnerung daran. Sie ist aber die Historikerin der Familie und hat die Erinnerungen unserer Mutter, die tatsächlich ein Tagebuch geschrieben hat in dieser Zeit, zu Papier gebracht. Und sie hat auch viel Interviews mit der Mutter gemacht und mit ihr darüber gesprochen. Ich selber war 7 Jahre alt und habe also wesentlich mehr Erinnerungen als Toni. Und ich habe mich natürlich trotzdem auch auf Aussagen bezogen, auf das, was mein Vater und meine Mutter geschrieben haben. Aber ich hatte eben die Perspektive eines Kindes und das ist nochmal etwas völlig anderes. Ein Kind in so einem Hungerlager, was kein Tötungslager war, aber man hielt uns dort wirklich zwischen Leben und Tod.
Non di sterminio, ma di fame. perché loro ci tenevano fra la vita e la morte.
Ich erzähle mal ganz kurz die Vorgeschichte. Ihr Vater, der war Japanologe, er ist 1938 mit seiner Frau Topazia Aliata und mit ihnen schon als ganz kleinem Kind übergesiedelt von Italien nach Japan. Er hatte dafür ein Forschungsstipendium bekommen. In Japan sind dann ihre beiden jüngeren Schwestern auf die Welt gekommen. Und jetzt gab es einen Tag im September 1943, da sollten ihre Eltern bei einer japanischen Behörde so eine Art Treueeid schwören auf das faschistische Regime in Italien. Italien und Japan waren ja damals bekanntlich verbündet. Jetzt haben ihre Mutter und ihr Vater das beide verweigert und als Konsequenz daraus wurden sie eben alle fünf in dieses Hungerlager deportiert und dort eingesperrt. Wie schauen Sie denn heute auf diese Entscheidung Ihrer Eltern, dieses Lippenbekenntnis zum faschistischen Italien dort in Japan abzulehnen?
Ecco, devo precisare che noi eravamo non turisti, eravamo.
Um das noch ein bisschen auszuführen, wir waren wirklich keine Touristen. Wir waren perfekt integriert in die japanische Kultur und Gesellschaft. Wir hatten beste Kontakte zur Bevölkerung. Und im Jahr 1943 waren es auch nicht die Japaner, die uns darum gebeten hatten, diese Zustimmung zu geben, nach diese Unterschrift und mit dem Bekenntnis zur faschistischen italienischen Republik. Das war tatsächlich die faschistische italienische Regierung, die das von den Auslandsitalienern verlangt hat, dieses Treuezeugnis. Und mein Vater und meine Mutter waren dagegen, nicht etwa, weil sie besonders politische Menschen gewesen wären, sondern weil sie eine ganz klare Haltung gegen jede Form von Rassismus hatten. Und für sie war das das Schlimmste, das war völlig eindeutig. Rassismus war der blanke Horror für sie. Deswegen war die Antwort, als die Frage kam, ob sie dieses Bekenntnis abgeben würden, ein eindeutiges Nein. Und ich denke, auch aus heutiger Position, dass sie das sehr gut gemacht haben, dass das ein großartiges Beispiel für Ethik und Moral ist, wie man sie umsetzen und leben kann. Und dass es sehr wichtig war, dass sie das so gemacht haben.
Io veramente penso che è stato importantissimo dare questo esempio.
Und dieses Nichtbekenntnis hat eben dazu geführt, dass sie fünf deportiert wurden in ein kleines Lager in der Stadt Nagoya. Ab Oktober 1943 waren sie dort alle fünf eingesperrt. Und es war so, das schreiben Sie auch gleich am Anfang Ihres Buches, dass für sie als Kinder da gar keine eigene Nahrungsmittelration vorgesehen waren. Die Erwachsenen in dem Lager mussten ihnen alle einen halben Löffel Reis abgeben und sie haben entsetzlich gehungert. Sie haben sogar Ameisen gegessen, weil sie so einen wütenden, schmerzenden Hunger hatten. Können Sie das bis heute spüren in Ihrem Körper, diesen Hunger 80 Jahre danach?
No, naturalmente adesso mi nutro, però non mangio molto, però.
Nein, jetzt nicht wirklich mehr. Ich esse tatsächlich nicht besonders viel, aber ich habe verstanden, dass wenn es einen wirklich großen Mangel an etwas gibt, darum ein ganzer Mythos entstehen kann. Also im Lager wurde das Essen für uns zu einer Art Mythos. Es wurde praktisch heilig, weil man immer davon geträumt hat, wann gibt es was zu essen. Und was mir davon geblieben ist, dass ich auch heute wirklich nichts zu essen wegwerfen kann. Das ist dieses Heilige des Essens, was mir geblieben ist. Und was ich auch noch kann, ist zum Beispiel, wenn ich vor einem Lebensmittelgeschäft oder einem Süßwarenladen stehe, dann kann ich noch eine halbe Stunde reinschauen, weil es mich so fasziniert, dieses Heilige des Essens. Ich erlebe diesen Mythos sozusagen. Und tatsächlich träume ich noch manchmal vom Essen oder dass ich Hunger habe. Aber ich würde sagen, eigentlich insgesamt hat es sich übertragen in die Welt der Träume.
Deutschland von Kultur, die Sendung Lesart. Wir sprechen mit der italienischen Schriftstellerin Dacia Maraini über ihr autobiografisches Buch Ein halber Löffel Reis. Sie erzählt in diesem Buch auch von einem besonders schockierenden Erlebnis in dem Lager, in dem sie eingesperrt war in Japan. Es gab dort einmal eine Konfrontation zwischen einem japanischen Offizier und ihrem Vater. Und bei dieser Konfrontation hat sich der Vater vor den Augen der siebenjährigen Dacia Maraini mit einem Beil einen Finger abgehackt. Und ich habe sie gefragt, wie hat das auf sie als Kind gewirkt?
Das war ein echtes Trauma. Ich kann mich da sehr gut dran erinnern. Mein Vater hat vorher nichts gesagt, aber die Offiziere im Lager nannten uns immer Verräter des Vaterlandes. Und mein Vater entgegnete immer, nein, wir sind keine Verräter. Wir haben nur eine andere Vorstellung davon, wie unser Vaterland sein soll. Wir glauben an die Demokratie. Und an einem Punkt ist er so wütend geworden, dass er gesagt hat, aber diese Mädchen, meine Töchter, sie sind doch keine politischen Gefangenen. Gib doch wenigstens ihnen etwas zu essen, damit sie nicht verhungern. Darauf entgegneten dann die Polizisten, sie sind Kinder von Verrätern. Sie verdienen es ebenfalls nicht zu essen. Und das hat meinem Vater dann irgendwann gereicht. Und eines Tages hat er sich eine kleine Axt genommen und hat sich einen Finger abgehackt. Das nennt man im Japanischen Yubikiri. Das ist eine Samurai-Tradition, ein Ritus der Samurai, der Respekt einflößen soll. Er kannte das aufgrund seiner anthropologischen Studien. Er hat sich also diesen Finger abgehackt und dem Wächter entgegengeworfen. Und ich habe mich so erschrocken, dieser Polizist war dann voller Blut und hat geschrien und ich dachte, jetzt bringt er meinen Vater um. Aber er hatte tatsächlich nicht die Berechtigung dazu, das zu tun. Hätte er es gehabt, hat er es wahrscheinlich getan. Aber die Folge war eine tatsächlich positive, denn nach einer Woche hat der Polizeichef Kazuya dann beschlossen, dass unsere Familie eine kleine Ziege bekommt. Und diese Ziege hat täglich ungefähr 200 Gramm Milch gegeben, also ein bisschen Vitamine, was tatsächlich unsere Rettung war. Also nach dieser Aktion, dieser Samurai-Tradition, haben wir eine Möglichkeit bekommen zu überleben. Das hat uns das Leben gerettet. Wir hatten vorher schon alle möglichen Mangelerscheinungen, die man sich vorstellen kann. Beriberi, Skorbut, Anämie, uns gingen die Haare aus, Würmer und so weiter. Die Muskeln verschwanden. Aber dieses bisschen Milch war unsere Rettung. Und insofern war das ein mutiger und sehr erfolgreicher Akt von meinem Vater, der ja auch wusste, dass es eigentlich keinen Arzt gibt. Das Ganze wurde dann mit Lumpen verbunden und eine sehr dramatische Situation, an die ich mich aber sehr gut erinnere.
Quindi è stato un momento molto drammatico, che io ricordo precisamente.
Ja, ihre japanischen Bewacher, die haben sich ja wirklich ja geradezu sadistisch gegenüber ihnen verhalten, haben ihnen auch immer wieder gedroht, sie würden sie alle umbringen, wenn Japan erst im Krieg gesiegt hätte. Trotzdem, und nachdem sie von all diesen Grausamkeiten auch erzählt hatten, nennen sie sich mitten in dem Buch auf einmal selbst eine kleine Japanerin und sie sprechen davon, was sie alles von Japan gelernt hatten, zum Beispiel für den Umgang mit den Toten. Also sie haben offenbar trotz ihrer furchtbaren Erfahrungen in diesem Lager ein positives Verhältnis zur japanischen Kultur?
Proprio così, perché per fortuna io ho avuto modo di constatare che mentre i poliziotti avevano una mentalità molto arretrata e molto crudele, sadica proprio.
Ja, zum Glück konnte ich feststellen, dass zwar die Polizisten sich übel und sadistisch verhielten, aber dass die japanische Bevölkerung dagegen auf unserer Seite stand. Als Kind hatte ich die Möglichkeit, ein bisschen zu entwischen und ich ging manchmal zu Bauern in der Umgebung, ein bisschen helfen, auf dem Feld arbeiten. Und wenn ich dann 3 Stunden geholfen habe, Kartoffeln zu sammeln oder sowas, haben sie mir eine Kartoffel geschenkt oder eine Tomate, die wir dann durch 5 teilen konnten. Und die Bauern haben uns nicht als Gegner gesehen, sondern sie waren sehr freundlich und hilfsbereit. Und das hat mir wiederum geholfen, eine positive Haltung gegenüber den Japanern allgemein zu entwickeln. Und ich muss auch sagen, dass die einzige Besucherin, die wir in diesem Lager jemals hatten, eine Japanerin war, die uns in einem Korb, in einem Sack Essen brachte. Ihre Erfahrung mit den Wächtern war überhaupt nicht positiv. Sie haben sie tatsächlich geschlagen und das Essen weggeworfen, aber sie hat es zumindest versucht. Und kein einziger Italiener hat uns jemals besucht. Und das war auch eine Erfahrung mit der Solidarität des japanischen Volkes.
Per noi è stata una grandissima esperienza di solidarietà col popolo giapponese.
Sie schreiben auch immer wieder in Ihrem Buch Dacia Maraini Geschichten darüber, die von den Erfahrungen im Lager ausgehen, aber eigentlich darüber hinausgehen. Also Sie schreiben auch darüber, wie Ihre Mutter Tagebuch geschrieben hat, wie Ihr Vater Gedichte geschrieben hat in dem Lager, wie Ihnen das beim Überleben geholfen hat, wie Ihnen aber als Kindern auch geholfen hat, Geschichten zu hören, die ihre Mutter ihnen erzählt hat im Lager. Und ausgehend von diesen Erfahrungen erzählen sie von Poesiekursen, die sie eine Zeit lang in einem römischen Gefängnis gegeben haben. Wie kann Poesie Menschen helfen in so extremen Situationen, im Gefängnis zum Beispiel?
Sì, io credo nella forza della poesia, nella forza proprio che dà coraggio e senso della vita.
Ja, ich glaube an die Kraft der Poesie, an die Macht der Poesie, die einem Mut gibt, die dem Leben Sinn geben kann. Mein Vater schrieb tatsächlich Gedichte, obwohl es in dem Lager eigentlich verboten war, zu lesen und zu schreiben. Es gab auch kein Papier und keine Stifte, aber meine Mutter hatte einen winzigen Bleistift. Und solange der hielt und nicht zu Ende geschrieben war, haben die beiden geschrieben. Und dann irgendwann war der Bleistift zu Ende und es konnte auch nicht mehr geschrieben werden. Und die beschriebenen Blätter, die wurden alle versteckt in einem Stofftier, in einem kleinen Bärchen, das meine jüngste Schwester Yuki hatte. Und meine Schwester hatte diesen kleinen Bären immer bei sich. Und wenn man ihn versucht hätte, ihr wegzunehmen, hat sie so geschrien, dass sich keiner, auch nicht der Wärter, getraut hätte, einen Versuch in diese Richtung zu starten. Also war die Papiere dort sehr sicher aufgehoben, auch das Tagebuch meiner Mutter. Nochmal zur Poesie. Ich habe kürzlich gelesen von einem französischen kommunistischen Zeitzeugen, der selber in einem Nazi-Lager war. Er hat erzählt, dass die Gefangenen sich dort im KZ in den Toilettenräumen trafen für 5 Minuten, weil länger hat man es in dem Gestank wohl nicht ausgehalten, um sich dann gegenseitig erinnerte Gedichte zu erzählen von Mallarmé oder Baudelaire. Und er hat dann später gesagt, ohne die Poesie hätte ich das Lager wohl nicht überlebt.
Sie haben sich viel auseinandergesetzt mit dem Faschismus, mit den deutschen Konzentrationslagern. Auch das ist eingegangen in Ihr neues Buch. Und Sie schreiben jetzt in diesem Buch, es beunruhige Sie, dass viele Facetten des Faschismus auch in der heutigen Gesellschaft spürbar seien. Sehen Sie gerade im heutigen Italien mit seiner extrem rechten Regierung eben solche Facetten faschistischen Denkens?
Grazie, sì. Purtroppo c'è una tendenza che purtroppo è mondiale, perché noi siamo soprattutto siamo rimasti esterrefatti.
Ja, leider gibt es diese Tendenz weltweit. Wir sehen ja gerade, was in den USA passiert. Heute bezieht sich Trump auf Europa, als handle es sich um einen Feind. Und in Italien gibt es zusätzlich noch diese Tendenz, den Faschismus mit Nostalgie zu betrachten. Also das Autoritäre zu erheben, als ob die Demokratie inzwischen nicht mehr aktuell sei, nicht mehr möglich sei. Es gibt tatsächlich auch Intellektuelle, die so argumentieren, als sei die Demokratie überholt. Ich sehe das komplett anders. Ich denke, die demokratischen Werte sind unglaublich wichtig und wir müssen sie unbedingt verteidigen. Jetzt haben wir zum ersten Mal eine Frau als Präsidentin. Das ist auch ein wichtiger Akt, dass so etwas passiert. Aber leider ist das eine, die extrem reaktionäre Entscheidungen trifft und Positionen hat, die dem Ganzen eher schaden. Wenn überlegt wird, in den Schulen den Geschichtsunterricht zu streichen oder zu kürzen. Viele gefährliche Ideen für eine lebendige Demokratie. Und ich denke, es gibt keine Alternative zur Demokratie.
Io ancora penso invece che non ci sia un'alternativa oggi valida alla democrazia.
Die italienische Schriftstellerin Dacia Maraini. Bei uns ist ihr Buch Ein halber Löffel Reis erschienen im Folio Verlag in der Übertragung von Ingrid Ickler. 240 Seiten hat das Buch, der Preis ist 25 Euro. Ich danke ganz herzlich für dieses Gespräch, Dacia Maraini. Mille grazie.
Grazie a lei.
Und ich danke meiner Kollegin Marei Amir. Sie hat unser Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur übersetzt.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Für Was ich von ihr weiß, erhielt Jean-Baptiste Andrea den renommierten Prix Goncourt. In diesem Roman, aus dem er heute in München liest, erzählt der französische Schriftsteller die ungewöhnliche Liebesgeschichte zwischen dem armen Bildhauerlehrling Mimo und Viola, die aus einer angesehenen Adelsfamilie kommt. Die Handlung spielt, so der Autor, in Italien in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Es geht um eine Skulptur, die in den Kellern eines Klosters versteckt ist. Der Vatikan wollte sie vor den Augen der Öffentlichkeit verbergen. Warum? Das weiß keiner. Um die Geschichte des Bildhauers zu erfahren, der sie geschaffen hat, tauchen wir ein in ein halbes Jahrhundert italienischer Geschichte. Die beiden jungen Leute, die sich eigentlich nie hätten treffen dürfen, begegnen sich. Und daraus entsteht dann dieses Kunstwerk. Vielleicht wird man dessen Geheimnis erfahren.
Was ich von ihr weiß, Lesung und Gespräch mit Jean-Baptiste Andrea, heute um 19 Uhr im Literaturhaus in München, morgen in Heidelberg.
Er hat uns einen Hinweis gegeben, die Kathedrale der Angst.
John Sinclair ist Kult. Das Literaturmuseum in Oelde widmet dem Geisterjäger, der seit über 50 Jahren Vampire, Zombies und andere Übel bekämpft, eine Ausstellung. Helmut Rellergard, alias Jason Dark, gerade 80 Jahre alt geworden, hat ihn erfunden.
Ich schreibe ja keine Horrorromane. Ich sage immer, ich schreibe Gruselromane. Das ist so, als würde man in den Keller gehen, das Licht anmacht und wird es plötzlich aus und dann kommt der Schauer.
Romanheftchen, Filme, Hör- und Computerspiele. Die Figur des John Sinclair wurde erfolgreich und zum Gruselklassiker schlechthin. Kurator Stefan Höppner.
Es ist so etwas wie Gruseln mit Sicherheitsgurt. Man weiß genau, dass es gut ausgeht und dass die Texte, die Romane nicht so schlimm sind, dass man hinterher nicht schlafen kann.
John Sinclair, die Ausstellung im Museum für westfälische Literatur in Oelde, endet am 29. Juni.
Ein einfacher junger Mensch reist im Hochsommer von Hamburg, seiner Vaterstadt, nach Davosplatz im Graubündischen. Er fuhr auf Besuch für 3 Wochen.
Hans Castorp heißt der junge Mann, der seinen kranken Vetter in der Schweiz besucht. Aus den 3 Wochen im Davoser Lungenheilsanatorium werden 7 Jahre. In seinem Roman Der Zauberberg durchleuchtet Thomas Mann seine Epoche. Eine Doku auf Arte beleuchtet die Hintergründe des Romans, der 1924 veröffentlicht wurde.
Wie taumelt eine Welt in den Weltkrieg? Das ist genau die Geschichte des Zauberbergs. Wir haben vergessen, die Zeitung zu lesen und plötzlich ist Weltkrieg und wir haben nicht aufgepasst.
Der Zauberberg, Thomas Manns Jahrhundertroman. Die Doku ist bis zum 11. Januar in der Arte Mediathek zu sehen.
Das war Susanne von Schenk mit ihren Literaturtipps und in ihrem ersten Tipp, da ging es ja um den französischen Bestsellerautor Jean-Baptiste Andrea, der gerade auf Deutschland-Tournee ist und der wird auch uns besuchen, hier in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Unser Gespräch mit ihm, das hören Sie dann am Donnerstag hier in unserer Sendung, das Gespräch zu seinem Erfolgsroman Was ich von ihr weiß.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Auf Erden sind wir kurz grandios. Diesen tollen Titel hat der erste Roman des US-amerikanischen Autors, Schriftstellers, Lyrikers Ocean Vuong. Das Buch hat ihm sehr viel Aufmerksamkeit eingebracht und eine große Leserschaft. Und für die hat jetzt das Warten auf seinen zweiten Roman ein Ende. Unter dem Titel Der Kaiser der Freude ist dieser Roman jetzt auf Deutsch erschienen. Und unsere Kritikerin Lynn Ruschka hat diesen Roman für uns gelesen. Hallo, seien Sie willkommen.
Hallo.
Ocean Vuongs erster Roman, der war sehr autobiografisch geprägt. Wie ist das jetzt bei diesem zweiten Roman? Was für einen Stoff hat er sich da vorgenommen?
Ja, diesmal ist es nicht so klar autobiografisch wie bei seinem Debüt. Also zwischen Vuong und seinem Hauptprotagonisten Hai gibt es schon Überschneidungen, also beide sind queer, vietnamesischstämmig. Gleichzeitig spielt das Ganze jetzt wirklich in einem fiktiven Ort im US-Bundesstaat Connecticut und Hai will sich schon in den ersten Seiten des Romans von einer Brücke stürzen, wird aber gerettet von einer alten, dementen Frau namens Grazina aus Litauen und die nimmt ihn bei sich auf, er pflegt sie im Gegenzug, kocht ihr Essen und daraus, aus dieser Begegnung spinnt sich dann eine sehr, sehr schöne Geschichte.
Und die ist vor allem bei diesen Personen, also ist es sozusagen eine persönlich, private, intime Geschichte oder ist es auch ein Bild von der Zeit, von dem Land?
Also absolut, das spielt in den USA 2009, also Obama ist noch Präsident, aber alles andere geht wirklich den Bach runter. Also diese Vuong zeigt da diese Versprechungen des amerikanischen Traums, die sich da wirklich als Albtraum oder eher Traumata herausstellen. Also alle essen irgendwie ekelhaftes Essen, gucken zu viel Fernsehen und jeder, der einem eigentlich helfen sollte, will nur Drogen verkaufen am Ende. Also auch, es geht auch um die Sucht von Hai nach Tabletten. Und gleichzeitig ist es schon eine sehr intime Geschichte. Also diese dieser grausame Ort und die Menschen, die da leben, werden so detailreich und liebevoll erzählt, dass es auch eine sehr große Schönheit hat.
Und wenn Sie sagen, die Menschen, die da leben, also es ist nicht nur beschränkt auf diese beiden Hauptfiguren, sondern ein breiteres Panorama.
Genau, also die Figuren, die Wong sich da vornimmt, also Hai heuert dann an in einer Fastfood-Kette, die sind alle nach unserer Leistungsgesellschaft jetzt, haben keinen interessanten Lebenslauf oder haben keinen krassen Abschluss. Die haben ihr ganzes Leben lang an diesem Ort verbracht und Wong schafft es aber eben, diese eigentlich quasi nicht bemerkenswerten Figuren so lyrisch und in ihren Dialogen auch, also sehr absurde philosophische Dialoge sind da geschrieben, so bemerkenswert zu machen, dass man gar nicht anders kann, als die interessant zu finden. Also die vor allen Dingen diese unerwartete Nähe, die da zwischen den Mitarbeitenden der Fastfood-Kette entsteht, ist so spannend, weil es dann auch wieder so eine sehr große, eigentlich was war einem fremd ist. Also zum Beispiel die Fastfood-Kassiererin, die glaubt, dass Eidechsen in der Arktis unsere Erde regieren. Und man liest das dann und denkt aber nicht, die ist dumm, sondern so, weil Wong das so schön beschreibt, versteht man total, wie sie darauf gekommen ist und warum ihr dieser Glauben auch Halt schenkt.
Mhm. Sie haben ja gesagt am Anfang, das ist jetzt nicht mehr so deutlich autobiografisch strukturiert, dieses Buch wie der erste Roman von Ocean Vuong, aber schon auch noch nah an ihm als an seinen eigenen Erfahrungen. Jetzt ist ja autofiktionales Erzählung irgendwie der Megatrend in der Literatur der letzten fast Jahrzehnte schon. Karl-Ove Knausgard aus Norwegen war da ganz vorne mit dabei, Annie Ernaux, Édouard Louis sind berühmte Beispiele aus Frankreich. Wir haben das auch massenhaft, kann man fast sagen. In der deutschsprachigen Literatur wird auch ganz viel aus dem eigenen Leben erzählt. Wenn Sie jetzt sagen, das ist nochmal jetzt besonders bei Ocean Vuong in diesem Buch, wie ist es denn besonders?
Ja, was als Autofiktion ja gilt, ist ja jetzt mittlerweile in der Literaturwissenschaft sehr klar abgesteckt. Also es gibt irgendwie diese Ich-Perspektive, es gibt immer auch so episodisches Erzählen, also es ist nicht mehr nur der Plot-Twist, der am Ende einen riesigen Spannungsbogen aufmacht und vor allen Dingen der Leser hat immer das Gefühl, dass eigentlich die Figur und der Autor identisch ist. Und Vuong schafft es sich jetzt hier total aus diesen Ketten, die ja auch sein erster Roman, in denen der noch sehr stark verortet war, zu lösen. Und er nimmt eigentlich nur diese positivsten Seiten dieser Autofiktion. Also dieses episodische Erzählen ist ganz toll und eben, dass man das als Leser wirklich das Gefühl hat, man liest die Wahrheit, das, was da beschrieben wird, ist wirklich auch so passiert. Also Grazina zum Beispiel, die Figur, das ist wirklich eine Frau, die der Autor Vuong in seinem Leben gepflegt hat und er hat auch wirklich im Fastfood-Business gearbeitet und gleichzeitig ist es natürlich eine fiktive Geschichte. Also die Welten, die Vuong da aufmacht, da kann man sich gar nicht vorstellen, dass die ihm jemals ausgehen werden. Und am schwächsten sind wirklich die Szenen, wo eben Vuong und sein Protagonist Hai sich eigentlich am ähnlichsten sind. Also Hai findet dann bei Grazina im verschimmelten Keller natürlich die Brüder Karamasow von Dostojewski, liest das dann, will genialer Schriftsteller werden und das sind eigentlich die Stellen, wo dann wirklich mal die Poesie oder die Metapher nicht ganz aufgeht. Das ist dann so ein bisschen drüber, wo man denkt, diese Aufstiegsgeschichte braucht es eigentlich gar nicht. Allen anderen Figuren wird wirklich zugetraut, interessant zu sein, ohne eben genialer Schriftsteller werden zu wollen, wie Vuong das ja werden wollte und geworden ist.
Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass Ocean Vuong mit seinem ersten Roman und auch mit seiner, der hat ja so eine ganz eigene Mischung aus Lyrik, Gesellschaftskritik und eben autofiktionalem Erzählung, dass er da sehr einen Nerv getroffen hat, vor allem bei einem jüngeren Publikum. Was meinen Sie, was ist es, was da so trifft und trifft es wieder jetzt beim zweiten Roman?
Ja, er schafft es, glaube ich, dass man seinen Stil wirklich sofort erkennt, also dass es ein ganz besonderer eigener Stil ist und er hat einfach schon mit seinem Debüt so einen Kultstatus erreicht, also zum Beispiel die Sängerin Dua Lipa hat auf YouTube einen Buchclub gegründet und für sie war der wichtigste Gast, der erste Wunschgast Vuong. Also in dieser Ecke in den sozialen Medien, die eben die Brüder Karamasow liest und das bespricht, ist Vuong der Liebling seiner Generation, weil er eben, glaube ich, politische Literatur macht und weil er sich auch selbst als Autor immer wieder zu kontroversen Themen auch politisch positioniert. Und ich glaube, diese Mischung eben, dass es authentisch ist, aber auch fiktiv und dann ist es Lyrik und so, das macht es einfach, dass ich auch finde, dass der Kaiser der Freude diesem Hype um diesen neuen Autor auch total gerecht wird und sogar fast besser ist als das Debüt.
So, der Kaiser der Freude, noch besser als das Debüt von Ocean Vuong, sagt unsere Kritikerin Lynn Ruschka. Das Buch, das neue, wurde übersetzt von Nikolaus Stingel und Anne-Christine Mittag. Im Karl-Hansa-Verlag ist das erschienen mit 528 Seiten. 27 Euro ist der Preis.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Karl-Markus Gauss und ich bin Schriftsteller in Salzburg. Mein Buch des Lebens, ich muss gestehen, ich hätte noch ein paar andere, Bücher des Lebens ist Die rote Sora und ihre Bande von Kurt Held. Es ist so, dass ich vor ungefähr, ja, jetzt sind schon weit über 50 Jahre her, also ungefähr im Alter von 12 Jahren, in die Ausleihbücherei der Stadt Salzburg gegangen bin und dort ein Buch im Regal entdeckt habe, das ziemlich umfangreich, aber mit einem sehr schönen Cover auch ausgestattet war, das ich mir griff und mit dem ich nach Hause ging. Ich habe das sofort gelesen und in den nächsten 1,5 Jahren war ich, glaube ich, 6-7 Mal wieder in der Bücherei und habe mir dasselbe Buch immer wieder ausgeliehen. Das ist ein Kinder- oder ein Jugendbuch, das aber auch Erwachsene lesen können. Und das handelt von 5 Jugendlichen, die vielleicht so 12 Jahre alt sind, in Kroatien, in einer Stadt namens Senji an der Adria. Und die befinden sich in einem Aufruhr oder in einem beständigen Kampf, bei dem es praktisch wirklich um Leben und Tod ging. Denn sie waren alle arm, sie hatten Hunger, sie mussten irgendwie zu essen und auch zu einer Unterkunft kommen. Nun wird das auf 500 oder 600 Seiten ausgebreitet, die wirklich spannend zu lesen sind und in mir als junger Leser eigentlich fast dreierlei Dinge geweckt haben, nämlich erstens, dass ich mich sozusagen mit den Armen solidarisiere, was ja nicht das Ganze schlecht ist. Dann, dass mir irgendwie eine gewisse Sehnsucht nach dem Balkan zugewachsen ist, der ja für mich dann eine große Rolle später in meinem schriftstellerischen Leben gespielt hat. Und dann auch, das klingt jetzt sehr pathetisch, aber durch das Bild der roten Sora, die sozusagen das Inbild der starken und mutigen, gleichzeitig aber auch verletzlichen Frau darstellt, die war einfach so eine Portalfigur von Frau, die ich irgendwie in meinem Leben auch bewundere oder gut finde und mit der Kontakt haben möchte, eigentlich präfiguriert hat.
Die rote Zora und ihre Bande, der Jugendroman von Kurt Held, ein Buch seines Lebens für den Schriftsteller Karl Markus Gauss. Dieses Buch über die rote Zora gibt es in einer Taschenbuchausgabe für 10 Euro beim Verlag Fischer Sauerländer. Und Karl Markus Gauss, der war vor einigen Wochen hier in der Lesart bei uns zu Gast für ein Gespräch über sein Buch Schuldhafte Unwissenheit, ein Buch mit Essays über Zeitgeist und Judenhass. Und dieses Gespräch, das finden Sie wie all unsere Gespräche hier aus der Lesart und unserer anderen Beiträge auch in der Deutschlandfunk-App.